Look at this. That is amazing. Thomas played with a steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.
Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und ich sage direkt, heute müsst ihr mir vielleicht ein bisschen was nachsehen. I'm playing hurt, wie man das in den USA so schön sagt. Ich hatte heute einen Zahnarzttermin. Plombe war rausgefallen, haben sie neu gemacht. So gerade merke ich, dass die Betäubung ein bisschen nachlässt, was gut und schlecht ist. Beides in einem. Wenn ihr mich jetzt hier auf YouTube seht, seht ihr, dass die Lippe jetzt ein bisschen runterhängt, glaube ich. Wie gesagt, heute vielleicht nicht so kohärent, vielleicht bin ich das sonst auch nicht wirklich, aber heute wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil das mich schon immer ein bisschen mitnimmt, wenn es vom Zahnarzt was zu machen gibt. Und das war das erste Mal seit 16 Jahren, glaube ich. Von daher brauche ich auch die nächsten 16 Jahre erstmal nicht. Nicht, dass ich da nicht hingehen würde, nur normal ist da nichts zu machen. Kommen wir aber zum Presenter, zum Main Presenter heute, wie immer. Manscaped.com. Und das ist eine Firma, das ist ein Partner, der mir nie solche Sorgen macht, wie heute dann mal wieder die Zähne. Ich sag seit Ewigkeiten, aber mein Gott, das bringt alles zurück. So als Kind wurden mir echt eine Menge, also auch richtige Zähne gezogen, damit die Spange passt und so. Und irgendwie heute schwer, wie gesagt. Egal, manscaped.com, das ist nicht schwer. Und ich hatte witzigerweise heute Morgen dann auch noch ein bisschen ablenken, weil jemand mir geschrieben hatte, meinte, hey, ist das auch was für mich? Ich suche eigentlich nur einen Rasierer fürs Gesicht. Ich rasiere jeden Tag trocken. Mein Rasierer hat den Geist aufgegeben. Gibt es da was bei Manscaped? Sagt, ja, den Handyman. Also wenn du jetzt nicht wirklich so ultra close irgendwie jeden Tag brauchst, weil du nass rasieren, da geht da nichts drüber, denke ich, in der Beziehung. Dann aber ist vielleicht der Beard Hedger was für dich? Oder wenn es ein bisschen weniger Haar ist, dann reicht vielleicht der Handyman. Und den Handyman hat der Kollege jetzt bestellt. Von daher, ich hoffe, wenn er das hier hört, ich hoffe, dass wenn er dann ankommt, wenn der Gerät dann ankommt, dass dem genauso viel Freude bereitet wie mir. Ich überlege, ob ich auch mal mitnehme jetzt auf den Trip. Auf der anderen Seite das richtig abrasieren. Ich mache immer so 3 mm. Da reicht auch der Lawnmower 5.0 oder halt der Beard Hedger. Von daher, für jede Haarlänge, für jede Option ist da was geboten bei Manscaped. Und wenn ihr den Code NEXT20 nutzt, gibt es 20% Rabatt. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping. Da geht es euch besser mit als mir gerade. Kommen wir zu den News der Woche. Und es ist jetzt relativ wenig los, was wirklich News angeht. Denn klar, Menschen verletzen sich noch. Es wird aber auch Basketball gespielt. Allerdings die ganze Transaction-Geschichte, die ist halt hinter uns. Ne? Da müssen wir drüber reden. Also das Einzige, was es noch wirklich als News gab, war Isaiah Thomas. Der wird sein Debüt jetzt geben in Kürze bei den Phoenix Suns. Ne? Kennt ihr noch? Ehemaliger Dynamo der Boston Celtics, geiler Spieler. Dann diese Hüftverletzung, danach nie wirklich wieder Fuß gefasst. Hat nie wieder die Leistung gebracht von damals. Jetzt aber kommt er zu den Suns, die, bleibt am Wochenende das Spiel gesehen, das ich auch kommentiert habe gegen Milwaukee, die gerade ein bisschen Probleme haben. Allerdings vielleicht nicht unbedingt in der Hinsicht, in der Isaiah Thomas ihnen helfen kann. Denn, natürlich kann man sagen, die brauchen einen Point Guard und so ein bisschen vielleicht Ruhe im Spielaufbau. Ja, kann man argumentieren. Ich denke, die Niederlage jetzt auch gegen die Bucks war eigentlich eher am defensiven Ende zu sehen, die Gründe dafür. Und da hilft ja Isaiah Thomas natürlich auch nicht wirklich weiter. Und vielleicht für einige, die jetzt denken, ach krass, was für eine tolle Geschichte, der kommt jetzt zurück, jetzt haben sie noch einen Star. Da müssen wir vielleicht die Pferde mal wieder zurückholen in den Stall. Das ist eine schöne Geschichte, habe ich auch getweetet. Freut mich total für Isaiah Thomas, dass er jetzt zeigen kann. Aber auch wenn er jetzt die G-League abgerissen hatte, was glaube ich mit 33 Punkten in 4 Spielen, das ist die G-League und er ist ja jemand, der das auch stellenweise in der NBA gemacht hat. Aber offiziell wird er ja bei BKRF zum Beispiel mit 1,75 geführt. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber selbst wenn mit 1,75 Richtung Playoffs bist du natürlich in einem Team, was gerade eh defensiv einige Probleme hat, ein Zielspieler. Und von daher, wenn er spielt, kann gut sein, dass es vielleicht ein, zwei Partien gibt, wo er auch dann zweistellig auflegt, ein paar gute Würfe hat. Aber alles in allem denke ich, dass die Rolle von Isaiah Thomas weniger groß sein wird, als jetzt viele denken, einfach nur, weil sie den Namen gelesen haben und Phoenix Suns. Ich hoffe, ich irre mich da, aber da müsste ich mich schon sehr irren. Aber es gibt natürlich auch Point Guards, die ein bisschen kleiner sind, die für Furore sorgen derzeit. Und einer von denen ist Kyrie Irving. Also das ist, glaube ich, die Woche jetzt, wo es ein bisschen schade, dass wir so viele kranke Highlights hatten. Aber am Sonntag, da war natürlich das Highlight, was Kyrie Irvings, Saison jetzt definiert, der Game-Winner natürlich gegen die Denver Nuggets. Dieser halbe Hakenwurf, abgeworfen mit der linken Hand. Ich bin mir gar nicht bewusst, oder ich habe vergessen, dass er eigentlich ein Linkshänder ist und eigentlich nur auf dem Basketball alles mit rechts macht. Er ist mit der linken Hand über Nikola Jokic. Unfassbar. Und ihr kennt das vielleicht, ich bin so ein bisschen ein kalter Fisch, was so Buzzerbeater angeht und Würfe von der Mittellinie. Ich sage ja immer, kennst du einen, kennst du alle. Von daher denke ich auch nicht, dass sowas an Nummer 1 gehört, in der Top 10. Aber das Ding auf jeden Fall. Weil ich denke, viel schwerer, wenn es jetzt so um Würfe geht, die man in der Situation nimmt. Klar, vom eigenen Korb ist es wahrscheinlich unwahrscheinlicher zu treffen als von da, als jetzt ein bisschen unter Dreierlinie. Aber mit der linken Hand nach links laufend, halber Hakenwurf gegen einen Seven-Footer in Nikola Jokic, der auch dran war. Natürlich nicht am Ball, aber an Irving. Das ist mit das Schwerste, was man so, glaube ich, machen kann. Und dass er den dann da so versenkt, war ein bisschen Ring dabei, aber zeigt einfach, wie talentiert, wie technisch versiert Kyrie Irving ist. Also das haben wir auch, glaube ich, in den letzten Jahren, haben die Loblieder auf ihn gesungen. Sicherlich haben wir auch die anderen Sachen dann kritisiert, aber basketballerisch haben wir wieder gezeigt, das ist einfach einer der Spieler in der Geschichte der NBA, der technisch mit am meisten drauf hat. Und natürlich war das nur ein Wurf für ein reguläres Saisonspiel. Ne, kann auch gut sein, dass wir den in anderthalb, zwei Jahren wieder vergessen haben, was ich nicht so wie Magic's Baby Hook damals in den Finals gegen die Celtics oder Kyrie Irvings Dreier natürlich selber gegen Golden State. Aber das war schon wirklich ganz, ganz große Qualität. Das war nicht einfach nur, oh, ich werfe den jetzt hoch und hoffe mal aufs Beste. Das war einfach ein richtig, richtig krasses Ding. Und jetzt bin ich auch wieder im Kommentar-Game. Da ärgere ich mich. Sowas würde ich einfach auch gerne kommentieren, weil solche Sachen, die kommen einfach nur ganz, ganz, ganz selten vor. Aber es gibt noch was anderes, die selten vorkommen. Obwohl wir Dunks natürlich schon häufig sehen in der NBA. Aber ihr wisst das ja auch. Ich bin ja so ein kleiner, formuliert es positiv, da bin ich ein Dunk-Connoisseur, formuliert es negativ, sagt er, ich bin halt ein Hater und ein ewig Gestriger, aber ich habe nun mal klare Standards, was ich denke, was man in Sachen Dunk feiern kann und was nicht. Das bricht sich natürlich vor allem in der Regel Bahn beim Dunk-Contest, wenn Leute sich aufstützen etc. Aber, das ist natürlich der negative Weg, wenn es sich dann meistens Bahn bricht, aber genauso bricht es sich auch in positiver Hinsicht, sie waren, wenn ich sowas sehe, was zum Beispiel Anthony Edwards heute Nacht mit John Collins gemacht hat und am gleichen Spieltag im Endeffekt Jalen Johnson mit Austin Reeves. Was meine ich? Dunks, Überverteidiger, mit Kontakt, ohne in dem Sinne aufzustützen, dass man erstmal abspringt und dann quasi einen Offensivfoul geht. Beim Dunk-Contest gibt es natürlich nicht. Junge, Junge, das waren zwei Dinge heute Morgen im Bett. Da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht das ganze Haus zusammenschreie. Wirklich, wirklich absolut Granatendinger. Edwards hatte sich ja sogar den Finger ausgekugelt oder ausgerenkt. Collins hat einen Schlag an den Kopf gekriegt. Hat keine Gehirnerschütterung, keine Angst, aber ne, steht zumindest auf dem Injured Report. Das waren einfach, und Johnson, klar, ne, er springt halt über Austin Reeves rüber, vielleicht so der erste Korb, ne, von den Hawks, die dann verloren haben gegen die Lakers. Und fast genauso legendär wie der Dunk von Jalen Johnson ist danach die Pressekonferenz gewesen nach dem Spiel, als dann D'Angelo Russell und Austin Reeves sitzen beide auf dem Podium und dann fragte ein Reporter noch mal bei Austin Reeves nach, naja, ich muss da nochmal fragen nach dem Dunk, wo Austin Reeves sagt, ey, haben doch alle gesehen, was passiert ist. Dann meinte er, ja gut, aber die alle haben ja nicht deine Perspektive. Und dann hat Austin Reeves dann noch gesagt, ja, meine Perspektive will aber auch keiner haben. Und alle haben gelacht. Vollkommen zu Recht, natürlich, weil gestern Abend gab es halt Nüsse zum Abendbrot bei Familie Reeves. Das waren einfach zwei grandiose Dunks. Natürlich der von Edward nochmal eine halbe Stufe drüber, eine ganze Stufe drüber, weil es noch mehr Kontakt war. Johnson springt ja quasi über Reeves rüber, da ist ja nicht viel mit Kontakt. zwei richtige Bretter, falls ihr noch nicht gesehen habt, checkt's aus. Gibt's eigentlich mittlerweile überall, natürlich auf den sozialen Medien. Und wo wir bei den Lakers schon sind, es gab Beef zwischen D'Angelo Russell und Dennis Schröder. Jetzt werden einige von euch, die ein bisschen genauer aufpassen, was die NBA angeht, sagen, Moment mal, aber die spielen doch gar nicht mehr zusammen und gegeneinander haben sie jetzt auch nicht gespielt. Richtig. Aber D'Angelo Russell hat sich genötigt gefühlt, jetzt ein bisschen auch darauf angesprochen, hey, jetzt läuft es ja bei dir relativ gut. Vergangenes Jahr warst du immer in Trade-Gerüchten. Was hat das mit dir gemacht? Und dann hat er wahrscheinlich auch relativ, ohne dass, ich glaube, Dave McManaman hat das Interview, glaube ich, geführt, dass der Kollege da jetzt großartig drauf umgebaut hätte, hat dann halt D'Angelo Russell gesagt, naja, vergangenes Jahr, die Rolle, die ich hatte, die konnte auch nicht größer werden, weil Dennis Schröder da war. Und Dennis Schröder und Darvin Ham, die hatten History. Und das Verhältnis von Ham zu Schröder hat verhindert, dass ich ein Verhältnis mit dem Trainer haben konnte. Also nicht, was ihr jetzt denkt, sondern natürlich basketballerisch. Das war eine einigermaßen bemerkenswerte Aussage, weil man sich natürlich überlegt, Moment mal, also nur weil ein anderer Spieler noch da ist, den der Trainer von früher kennt und eventuell mehr vertraut, wo ich natürlich jetzt sage, hat sicherlich auch seinen Grund, warum man vielleicht D'Angelo Russell nicht unbedingt bis zum Ende vertraut. Man kann mit dem Trainer ja sprechen, man kann mit dem Assistant Coach sprechen, man kann mit dem Manager sprechen. Da gibt es ja Möglichkeiten als mündiger Spieler und die Kategorie würde ich einfach mal D'Angelo Russell einordnen, dass man da durchaus sprechen kann. Man kann auch mit seinem Teamkollegen mal sprechen. Jetzt weiß ich nicht, wie gut die beiden zurechtkamen, Russell und Schröder. War augenscheinlich nicht ganz so gut. Jedenfalls gab es diese Aussagen, so wie es heutzutage ist, geht das natürlich alles dann einmal um die halbe Welt, wo so lang muss er gehen, aber nur von L.A. nach New York. Da wurde Schröder danach gefragt, der hat gesagt, ja gut, weiß ich nicht, klingt so ein bisschen unreif für mich, was da geäußert wurde. Naja, und das kochte natürlich dann einmal hoch, weil es natürlich auch auf den sozialen Medien dann beide Aussagen gezeigt wurden. Und ja, und jetzt ist es auch schon wieder vorbei. Von daher, ich glaube, da können wir uns auch verwenden lassen. Ich meine, es war sicherlich durch ein Nachtreten in dem Fall von D'Angelo Russell, ein Spieler, der sehr von sich überzeugt ist, der sicherlich auch sich in der Situation da ungerecht behandelt fühlte. Auf der anderen Seite, denke ich, vergangenes Jahr, also gab es ja auch Gründe, warum Schröder gespielt hat, gerade natürlich defensive Art, wo man sagen muss, ist denn der gute D'Angelo Russell da immer so seriös? Ich gebe euch direkt die Antwort, nein. Aber er muss sich auch nicht unbedingt da jetzt großartig beweisen, denn diese Saison läuft es ja für ihn. Hat jetzt sogar Nick Van Exels Dreierrekord, also für Dreier in einer Saison für die Lakers, egalisiert. Bei 183 steht er jetzt, also sprich, da muss jetzt schon viel schief laufen, wenn er das nicht noch kassiert, also einen Rekord dann aufstellt dieses Jahr. Und Darvin Ham hat gesagt, naja, der hat bei uns nicht nur das grüne Licht, der hat ein Green Room, wo ich ehrlich gesagt, vielleicht ist mein Englisch auch ein bisschen eingerostet, nicht ganz verstehe, was der Sinn dahinter ist, weil ich meine, das grüne Licht ist, heißt ja, du dribbelst nach vorne und du guckst und die Ampel steht auf grün, ich darf werfen, dann mache ich das natürlich. Oder wie ein Trainer von mir früher mal gesagt hat, hast du Autobahn zu Korb, musst du fahren. Nur in dem Fall halt werfen. Ja, weiß ich nicht, warum der Green Room da jetzt großartig eine Rolle spielt. Vielleicht könnt ihr mir es erklären, schreibt es dann gerne in die Kommentare. Oder schickt mir eine Mail an jared@next.de. Auf jeden Fall läuft es für ihn. Ich war ja auch in L.A., als er das 44-Punkte-Spiel hatte. Aber wie gesagt, bei D'Angelo Russell, die Probleme liegen ja nicht unbedingt, nicht immer nur in der Defensive, auch im Angriff ein bisschen unseriös. Aber hey, solange er trifft, hat er auch recht. Warten wir mal ab, wie es dann demnächst weitergeht. Nur ein bisschen schade, dass Nick Van Exel rekordlos ist. Ich glaube, die Älteren werden mir beipflichten. Einer der legendärsten Kultbasketballer, die wir so hatten in der Zeit. Weiter geht's in New York. Waren wir eben schon bei Dennis. OG Anunoby, gerade zurück, schon wieder raus. Und jetzt eigentlich würde ich sagen, naja, macht euch keine Sorgen, Knicks-Fans, das ist keine lange Geschichte. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn Spieler verletzt sind, zurückkommen und dann direkt wieder raus sind, aufgrund der gleichen Verletzung. Nicht, weil sie nochmal verletzt haben, sondern man sagt, irgendwie, so richtig funktioniert es nicht. Und bei ihm ist es ja der Ellenbogen. Ne, da wurde was rausgenommen, so ein rumschwimmendes Teilchen. Da gab es eine OP. Und jetzt gab es einen Flare-Up. Also ich gehe mal davon aus, dass es da entweder Schwellung gab oder ein bisschen Schmerzbildung. Mehr war jetzt nicht zu erfahren. Stand vorhin, als ich das versucht habe herauszufinden. Hoffen wir mal, dass es nur eine leichte Irritation ist und dass dann nichts, dass die nochmal aufmachen müssen oder so, denn bei den Knicks läuft es natürlich gerade sehr, sehr gut. Anunoby ist natürlich ein wichtiger Spieler und eigentlich hat man ja gedacht, okay, Anunoby, der kommt ja schnell zurück. Bei Julius Randle müssen wir mal abwarten. Wäre natürlich bitter jetzt für die Knicks, wenn Randle immer noch fehlt und dann noch Anunoby wieder rausgeht. Weil Jalen Brunson, der ja einfach momentan einfach unfassbar abliefert, also will man ja auch nicht verheizen jetzt, bevor es wirklich in die Playoffs halt geht. Apropos Playoffs. Ich dachte mir, es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, auch wenn es jetzt keine News der Woche ist, obwohl es eine News dazu gibt, mal einen Blick drauf zu werfen, was eigentlich jetzt Richtung Tiebreaker passiert. Denn das ist ein Thema, das wird jedes Jahr vernachlässigt, bis wir irgendwann im März sind und man denkt, oh, da spielen ja zwei Teams gegeneinander, die in der Tabelle ne, nebeneinander stehen. Wie sieht es eigentlich auch Richtung Tiebreaker? Hat das vielleicht diese Partie jetzt an einem Dienstagabend in Sacramento, hat die vielleicht eine tiefere Bedeutung eventuell, wo die Teams platzieren in der Tabelle am Ende? Vielleicht ne, ist sogar dann das ein entscheidender Faktor Richtung Play-in oder Direkt-Playoffs. Und ich habe euch mal rausgesucht einfach, was die Tiebreaker sind. Ihr könnt, wenn ihr bei ESPN, glaube ich, oder bei NBA.com auf die Standings guckt, wenn ihr runterscrollt, kommt da immer das Kleingedruckte, da gibt es diese Sachen auch. Also, der erste Tiebreaker. Und es gibt 7 Tiebreaker, wenn es 2er Tiebreaker sind, also 2 Teams bilanzgleich sind. Und es gibt 6, wenn es, die natürlich ganz ähnlich sind, wenn es 3 Teams oder mehr sind, die dann gleich stehen. Also bei 2 Teams. Der erste ist eben die bessere Bilanz in den Spielen gegeneinander. Ne? Je nachdem, wie viel es dann gibt. Ne? 3, 4. Da guckt man halt, wer hat mehr Spiele gewonnen. Ist das gleich? Gibt es den Divisionssieger? Ja, da guckt man halt, ne? Wer ist der Division-Sieger? Deswegen hat das auch eine gewisse Bedeutung, dass wir die Divisionen haben. Egal. Dann. Die Higher Winning Percentage in der Division, also wenn du in einer Division bist, Southwest oder so, und dein Team, mit dem du ebenfalls an der Bilanz gleich bist, ist ebenfalls in der Division, guckt man, okay, wer hat eigentlich von euch beiden gegen die anderen Divisionsgegner mehr Spiele gewonnen? Da geht es aber natürlich schon sehr, sehr ins Detail. Wenn das auch noch gleich sein sollte, was natürlich vorkommen kann, aber wie wahrscheinlich ist das, dann geht es auf die höhere Siegquote in der Conference. Je nachdem, wo sie halt spielen, Westen oder Osten. Dann geht es um die höhere Gewinnquote oder Siegquote gegen die Playoff-Teams in der eigenen Conference. Und wenn wir da jetzt schon sehen, dass es immer noch gleich ist, ja, haben es dann auch beide verdient, auf dem Platz zu landen, aber es geht dann immer nicht, dann kommt man auch weiter. Man guckt, wie hoch ist denn eure Siegquote gegen die Playoff-Teams der anderen Conference? Und wenn das auch noch gleich ist, dann guckt man im Endeffekt nach der Korbdifferenz insgesamt. Und was danach kommt, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich wird eine Münze geworfen. Bei den Dreier-Teams geht es zuerst darum, ob ein Divisionsgewinner dabei ist. Ne? Das muss man abwarten. Dann geht es um die Winning-Percentage, wenn alle gleich sind, ne, gegeneinander. Da muss man natürlich mal gucken. Das können ja dann auch Teams sein, die. Deswegen geht es nicht allein um die Siege und Niederlagen, weil es ja auch Teams gibt, die dreimal miteinander gespielt haben oder viermal miteinander gespielt haben. Dann gibt es auch die Winning Percentage in der Division, in der Conference, Playoff-Teams, in der eigenen Conference und dann geht man direkt zu der Punktedifferenz. Aber jetzt, wo ihr das alles gelernt habt, kann gut sein, dass ihr es das schon vergessen könnt, weil die Liga, das macht sie ja während der Saison ab und an mal, versucht ja mal Sachen so ein bisschen zu reformieren und so ein bisschen nur vorauszudenken. Und manchmal werden auch Sachen auch geändert. Und dann gibt es meistens dann schon mal so ein Heads-up für die Teams, dass die jeweiligen Besitzer, Manager und so, also die Funktionäre, mal ein bisschen genauer hingucken können und schon mal vorgewarnt werden, dass was kommen könnte. Und wenn sie dafür eine Einwände haben, dann können sie natürlich einbringen. Und in einem von diesen Memos stand jetzt drin, dass in der kommenden Saison, ist noch nicht beschlossen, aber es kann gut sein, dass die kommende Saison diese Tiebreaker, die ich gerade genannt habe, dass die an erster Stelle einen neuen Tiebreaker bekommen und das wäre the Round of NBA Cup Advancement. Also je nachdem, wie weit die Mannschaften im NBA Cup, früher NBA In-Season Tournament, vorgedrungen sind, Das ist der erste Tiebreaker. Also wenn zwei Teams bilanzgleich sind, das eine war im Halbfinale vom NBA Cup und eins ist in der Gruppenphase ausgeschieden, dann wäre das Team, was im Halbfinale war, automatisch vorne und würde den vorderen Platz bekommen. Ist natürlich, das ist ein Wort. Also wenn ich weiß, ne, keine Ahnung, ich war im Finale, habe ich wahrscheinlich eine relativ gute Chance, dass ich dann einen Tiebreaker habe, egal worum es geht. Also das ist wirklich, da werten sie wirklich den NBA Cup nochmal gehörig mit auf. Nicht so, dass dieses Jahr, dass die Teams das nicht ernst genommen haben, aber das ist natürlich nochmal ein Ding, wo man sagen muss, okay, also da kann einiges gehen. Und was sie auch machen wollen, ist, dass sie sagen, hey, also nochmal Overtime, ne, wenn wir jetzt diese Cup Games haben, dass da diese Punktedifferenz, hatten wir damals dieses Thema, dass das nicht mehr ins Kontor schlägt, wenn es da Tiebreaker oder ähnliches in diesem Liga-Format gibt. Die haben gesagt, also dass eventuell Overtime-Games gibt, dass dann quasi die Punkte dann auf Null gestellt wird. Aber das sind so Sachen, das sind so Einzelheiten, da müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Da geht es schon sehr ins Detail. Sehr ins Detail soll es auch gehen bei einem neuen Podcast-Projekt von JJ Redick und LeBron James. Und das habe ich heute Morgen wirklich ein bisschen aufhorchen lassen, als ich das gesehen habe. Mind the Game soll das Ganze heißen. Und es ist was nicht nur als Podcast, sondern auch als Audio, als Videodatei oder Video produziert wird. Und ich habe mich gefragt, okay, krass, also wenn LeBron da mitmacht, zusammen mit JJ Redick, es ist ja interessant, weil ich meine, er spielt ja noch. Habe ich ein bisschen erinnert an hier Detail, diese ESPN-Videos, die es da gab mit Kobe Bryant. Und LeBron sagt dazu, also ich bin echt stolz darauf, dass er und seine Firma, die er hat, dass wir Sports Media, also Sportmedien schon, dass wir eine Menge neu erfunden und Innovationen da reingebracht haben, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob ich das so sehen würde, aber gut, er macht ja gute Sachen. Und er sagt, wenn ich ein Projekt mache, dann ist das Einzige, was ich mich frage, ist, ob ich und meine Freunde das sich angucken würden. Und das ist auf jeden Fall auch ein ausschlaggebender Faktor gewesen für Mind the Game. Es muss nicht immer alles darauf abzielen, dass man die meisten Klicks bekommt und dass man der Internetkultur dahinter hängt. Und da fragt euch jetzt natürlich zu Recht, Moment mal, also was meint er denn damit? Und da kommen wir jetzt zurück zu diesem Clip, den es gibt im Internet, diesen erste Preview von einem Gespräch von JJ Redick und LeBron James. Und da sieht man die beiden an einem Tisch sitzen, JJ Redick mit seinem iPod Pro, denke ich, und sie sprechen über America's Play. Das ist ein relativ, traditionelles Halbfeld-Play. Und wie man das verteidigt und wie man eventuell dann switcht etc. Und sie gehen da wirklich sehr, sehr ins Detail. Und was da jetzt aber noch fehlt, was dann kommen soll, ist, es gibt da jetzt keine Diagramme oder keine Visuals, keine Videos, wo man sieht, das passiert da jetzt gerade. Genau das stellt aber der eine Mitproduzent in Aussicht, der dieses Video auch getweetet hat. Und das muss man natürlich auch haben, ne? Wenn man jetzt, glaube ich, keinen großartigen Basketball-Background hat oder Fan ist, einfach nur selber nicht gespielt hat, selber keine Video-Sessions mal erlebt hat, dann kann man das wahrscheinlich schwer direkt visualisieren, was da jetzt mit gemeint ist. Und selbst Redick, das sieht man im Video, malt sich das auch so auf, um das eben auch noch mal genauer wahrscheinlich zu sehen. Und ich dachte auch direkt, morgen im Bett, als ich gesehen habe, ich so, okay, krass, also da musst du schon was dazu liefern, sonst versteht das keiner. Und aber auch wenn es das gibt, dann frage ich mich natürlich, okay, das ist dann für YouTube, auf welchem Format, welchem Kanal die es auch immer ausspielen. Aber wenn man es trotzdem als Podcast hört, dann ist das natürlich schwierig, glaube ich, für die allermeisten Fans irgendwie so einzuordnen. Und das meint LeBron eben, wenn er sagt, naja, das ist jetzt hier nicht für Klicks designed. Witzig fand ich auch, dass man die beiden dann sieht, wie sie Wein trinken. Das wurde auch ein bisschen so angeteasert, wie, ja, es ist wie so ein, wenn sich zwei Connoisseure unterhalten und eben nicht, und das war so ein Seitenhieb auf First Take, ne, dass da einfach diskutiert wird, was besser, der Bordeaux oder der Spätburgunder, ne, sondern dass man einfach sagt, hey, wir reden über Basketball, wir reden wirklich über das Spiel an sich. Und das finde ich ein toller Ansatz. Ich bin allerdings auch sehr gespannt, wie das funktioniert am Ende des Tages, weil natürlich kann man sagen, hey, wir sind ja nicht drin, um damit jetzt Millionen Klicks zu haben, da müssen wir jetzt kein Geld mit verdienen, Geld haben wir genug gekriegt von der NBA. Kann alles sein. Frage ist aber wirklich, wie viele Leute sich das im Endeffekt anschauen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Kommt kurz zusammen. Eine Auszeit habe ich noch für euch, bevor es gleich mit dem Thema der Woche, dem Power Ranking, losgeht. Und zwar, ich am Freitag habe darüber gesprochen, über Better Guards. Diese für meine Begriffe sehr, sehr tollen, neu entwickelten, zusammen mit der NBA übrigens auch, Knöchelbandagen. Und einige von euch haben gesagt, hey, ich kaufe dir das ab. Wenn du sagst, am Venice Beach, du hast dich mit deinen alten Knochen so sicher gefühlt wie noch nie. Ich habe den Dank gesehen. Gute Sache. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt Better Guards sind, die dich höher springen lassen. Ich würde das gerne ausprobieren. Ihr seid auf die Seite gegangen und wolltet da die 15% Rabatt auf betterguards.de/dank mit 50 ziehen. Und dann ging das irgendwie nicht. Kein Problem. Ich bin mir gemeldet. Ich habe da mit Sebastian, der meine Vermarktung macht, darum gekümmert, angerufen. Jetzt läuft alles. War irgendwie, wie es oft so ist im Internet, ne? Irgendwie ein Zahlendreher drin. Jetzt kriegt ihr 15% Rabatt. Und ich werde das nicht nochmal genauer zeigen im Stream. Dann wahrscheinlich entweder heute Abend oder morgen Abend, wie das funktioniert. Ist da so ein Kolben ja drin, der im Endeffekt dann mit diesem Gurtsystem verhindert. Also nicht in 100% der Fälle natürlich, man kann nicht alles verhindern, aber in den allermeisten Fällen verhindert, dass man immer umknickt und sich verletzen kann. Und ich finde es aber überragend, weil ich dachte so ein bisschen erst, oh, ist das nicht vielleicht ein bisschen viel, um das so in den Schuh reinzukriegen, aber überhaupt gar nicht. Man merkt keinen Unterschied, finde ich, dass es irgendwie klobiger wäre oder so zu anderen, diesen ganz normalen Bandagen, die man so macht. Und vor allem dieser Kolben, sage ich mal, der da drin ist, man merkt den einfach nicht, bis man ihn braucht. Ne, das ist wirklich was, man hat die genau gleiche Bewegungsfreiheit, die man vorher hatte, mit normalen Bandagen hat, nur eben dann, wenn es hart auf hart kommt, dann ist dieses Ding für dich da. Von daher, checkt's gerne aus auf betterguards.de/dank mit 50. Wie gesagt, 15% auf euren Einkauf kriegt ihr dann, wenn ihr den Code dank mit 50 beim Kauf eingebt. Probiert's aus. Ich find's sehr geil. Kommen wir zum Thema der Woche. Ich dachte mir, es wird nochmal Zeit jetzt für ein wahrscheinlich sogar letztes Power Ranking, bevor es dann wirklich endgültig mit den Playoffs losgeht. Und wie immer, gucke ich nicht alle 30 Teams. Wer braucht das auch, wenn wir mal ganz ehrlich? Wollen wir jetzt wissen, ob die Pistons vor den Spurs stehen? Ich glaube nicht. Sondern ich wollte mir die 5 Teams angucken, die vorne stehen, und wollte gucken, sind das denn, also wer sind meine Teams, wo ich sage, die können Meister werden, ohne dass wir jetzt irgendwelche Verletzungen mit einem berechnen, etc. pp. Ihr kennt den Driller, glaube ich, mittlerweile auch. Und es war gar nicht so leicht, finde ich, da, wenn man so von hinten nach vorne denkt, also auf Platz 5 fange ich an und dann gehe ich bis zu 1 durch, weil man jetzt an dem Punkt ist, wo ich denke, natürlich guckt man zum einen, was ist eigentlich so in den letzten, sagen wir mal, 10 Spielen los gewesen, das ist ja immer auch ein Abbild der aktuellen Situation. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass man natürlich auch vorausschaut auf die Playoffs. Und schon ein bisschen sich, ich glaube, kann man sich nicht von frei machen, dass man da guckt, okay, wenn Team A gegen Team B spielt, wie geht so eine Serie vielleicht aus? Ich will hier keinen Matchup-Führer für euch machen wie früher in der Five, aber das kriegt natürlich immer schon in den Kopf, wenn man jetzt sich das anguckt. Und auf Platz 5 ist eine Mannschaft, ich glaube sogar, dass die da eigentlich nicht hingehört. Aber ich packe sie einfach mal rein. Also ich hätte mir fertig 2 Teams, wo ich mich es gibt eigentlich einen größeren Cluster, aber es gibt 2 Teams, für die ich mich mein Team entschieden hatte, wo ich dachte, okay, einer von den beiden tue ich da auf Platz 5. Das eine Team ist die Knicks, das andere Team sind die Pelicans. Apologies Richtung Sacramento und Dallas an der Stelle. Hin und her überlegt, ich habe einfach mal die Knicks jetzt reingepackt auf Platz 5, obwohl ich die Pelicans, die sind ja auch alle fit, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder zumindest die wichtigen Spieler sind fit. Bei Orlando jetzt mit Anunoby, von daher vielleicht auch sentimentaler Bonus, die jetzt an Platz 5 landen, weil jetzt einfach, vielleicht kommt ja, Randle gar nicht mehr zurück. Und dann denke ich, würde den Knicks auch in den Playoffs nicht großartig was reißen. Aber mal gucken. Fakt, jetzt habe ich die Knicks auf Platz 5. Tolle Defense, Next-Man-Up-Mentalität wie keine andere Truppe. Bogdanovic und Burks jetzt die Bank verstärken. Brunson, super Nova-Modus. Das passt. Heute hat mir jemand sogar ein Foto geschickt, wie Tom Thibodeau gelacht hat. Von daher bin ich das nicht überzeugt, dass die in Platz 5 gehören. Gleichzeitig, ich rede aber über die Pelicans auch kurz. Pelicans, ich habe schon ein paar Mal gesagt, weirdes Team, weirde Körperlichkeit. Zuletzt haben sie wieder auch in der Crunch ein bisschen mehr auf Zion, Point Zion gesetzt. Ist das was für die Playoffs? Müssen wir mal abwarten. Aber das ist schon eine Mannschaft. Ich habe definitiv immer noch Fragen, was die Playoffs dann angeht, wenn man bestimmte Matchups attackieren kann. Aber das ist jetzt schon, ne, was war jetzt der Bericht, dass Zion irgendwie dann seit dem, wenn ich erinnere, seit dieser also dem peinlichen Auftritt in die Lakers im NBA Cup hat er wohl tierisch abgenommen. Und von daher, ich bin gespannt, was daraus noch wird. Aber die Knicks erstmal jetzt am Platz 5. Sagen wir einfach mal, die Pelicans am Platz 6. Dann auf Rang 4. Da, und jetzt muss ich sagen, die Top 4 sind bei mir eigentlich relativ klar. Weil ich denke, dass auch so ein Team, man vergessen hat. Cleveland sehe ich auch noch da in diesem Cluster, den ich gerade genannt habe. Aber die haben gerade für mich so ein bisschen, sind ein bisschen sehr up and down. Egal. 4-3-2-1, dass es diese vier Teams sein müssen derzeit, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich bin auch bei der Reihenfolge, obwohl bin ich bei der Reihenfolge 1 und 2 sicher. 1 und 2 ist sehr, sehr knapp, aber ich bin schon sicher, dass die Reihenfolge die richtige ist. Bei 3 und 4 bin ich gespannt, ob sich das, wenn ich mich jetzt morgen fragen würde, ob ich das auch so sagen würde. An 4 habe ich Milwaukee. Klar, der Sieg jetzt gegen Phoenix spielt damit rein. Ohne Giannis, Chris Middleton sah top aus. Ist natürlich die Frage, kann er das jetzt auch bis zum Saisonende so machen? Oder war es jetzt so der Fall, okay, lange Reha gehabt, kommt wieder, ist direkt da und dann ist die Belastung wieder zu hoch. Wir werden es abwarten müssen. Aber wenn er so weiter agiert, wenn Giannis zurückkommt, das ist ja keine langfristige Geschichte da mit seinem Hamstring, also Oberschenkelrückseite, Muskulatur, dann ist das eine Truppe, die gefährlich ist. Mich hat das wirklich auch geschockt, dass, und also ich habe fünfmal geguckt, aber es spuckt im Endeffekt der Rechner aus, dass wenn man so guckt, die besten Dreier-Lineups, also Lineups, wo dann drei Akteure mit drinstehen, also Middleton, Lillard, Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo und ich, Thanasis, das ist das beste Dreier-Trio, wenn es an Net-Rating geht, derzeit in der NBA. Ab 500 Minuten gespielt worden und bei Dreier-Teams ist das jetzt ja kein großer Wert, 500 Minuten. Das ist schon erstaunlich. Und ich glaube, dass sie mit voller Kapelle einfach auch klar das Team sind, was Boston im Endeffekt als einziges gefährlich werden kann, glaube ich, im Osten. Soweit würde ich mir aus dem Fenster lehnen. Alles andere, ja, also wenn wir davon ausgehen, Boston spielt seinen besten Basketball, glaube ich, kann kein anderes Team im Osten Boston gefährlich werden. Auch nicht Miami. Dafür zeigen die mir zu viele Schwächen jetzt auch immer wieder. Da ist wirklich nur Milwaukee in der Lage, Boston da wirklich Paroli zu bieten. Auch die Cavs sehe ich da nicht. Deswegen Milwaukee an Platz 4 mit der Perspektive, dass sie wahrscheinlich auch noch nach oben steigen können. Aber auf Rang 3 habe ich Oklahoma City. Die lassen sich nicht beirren. Ich meine, das Minnesota hat natürlich Probleme mit Verletzungen. Deswegen sind sie jetzt hier auch nicht mit dabei. Oklahoma City macht sein Ding, ist derzeit noch Erster. Aber wir haben natürlich jetzt drei Teams mit 47 Siegen. Von daher müssen wir mal abwarten, was da jetzt generell auch passiert. Ne, das ist im Endeffekt jetzt super, super eng. Ich gehe mal davon aus, dass Denver am Ende dann Erster wird in der Western Conference. Aber das müssen wir halt sehen. Auch da kann natürlich der Tiebreaker dann wichtig sein oder die Tiebreaker wichtig sein. Ich habe bei Oklahoma City immer noch die Fragen Richtung Playoffs. Nicht unbedingt, was jetzt die Erfahrung angeht. Natürlich ist die auch immer mit eingepreist, wenn man über die Thunder jetzt spricht Richtung Postseason. Aber und das habe ich auch in L.A. Und das ist manchmal wirklich einfach eklatanter, wenn man es live sieht. Wie gesagt, nicht von der Seite auf dem Bildschirm, sondern da sitzt. Und ich saß auch unten im 100er Block. Das ist schon eine andere Körperlichkeit, die zum Beispiel die Lakers an den Tag bringen können, legen können. Mit Anthony Davis, ne? Mit LeBron James, mit Rui Hachimura. Ich sage nicht, dass die unbedingt gegen die Oklahoma City Thunder spielen. Oder das Spiel habe ich gesehen. Und die haben körperlich auch mit dem Thunder-Team, was aus dem Back-to-Back kam oder aus dem ersten Spiel des Back-to-Back kams, die haben die dann schon körperlich einfach auch so ein bisschen überrannt. Und die Länge hat auch dann die so ein bisschen gestört. Mal abwarten, ob das in den Playoffs dann auch so ist, je nachdem, wie wen sie da halt ran müssen. Aber irgendwann musst du halt körperlich agieren in den Playoffs. Und da bin ich bei den Oklahoma City Thunder, bin ich gespannt, wie das funktioniert. Aber noch ist reguläre Saison. Und da sehe ich sie an Platz 3 hinter den beiden Top-Teams. Könnt euch denken, dass es Boston und Denver ist, aber dass sie sind. Aber Oklahoma City, wirklich geile Story. Geile Story. Nach wie vor geile Truppe, kann man sich sehr, sehr gut angucken. Jetzt Denver und Boston. Wer ist Erster, wer ist Zweiter? Wahrscheinlich kann man jetzt hier blind reingreifen. Ihr könnt, was weiß ich, hinschauen, was die letzten 10 Spiele passiert ist. Sind beide bei 8-2. Die Celtics jetzt in einem 6 Spiele Siegeszug gerade. Denver natürlich gerade verloren gegen Dallas. Aber ich, auch da, ich meine, das ist natürlich mal Recency Bias und so. Ich sehe momentan Denver vorne. Ich sage, dass sie unbedingt Meister werden, da müssen wir abwarten. Ne? Die müssen natürlich auch einiges dann erstmal auch in den Playoffs wieder zeigen. Aber sie haben natürlich das, ich muss sagen, Heimspiel gegen Boston gewonnen, was ja vor nicht allzu langer Zeit gab. Danach, weil der Lauf ist, vorher haben sie, glaube ich, auch 6 Spiele vorher gewonnen. Dann haben sie einmal gegen die Suns verloren in Overtime. Dann hatten sie wieder 5 Spiele gewonnen. Dann gab es jetzt diesen Last-Minute-Buzzer-Beater von Kyrie Irving. Also sprich, wenn 1-2 Halbzeit anders laufen, dann reden wir davon, dass sie 5, 10, 12 Siege in Folge hätten. Und zwar auch gegen wirklich tolle Kandidaten. Von daher, ich sehe Denver jetzt vorne einfach, weil Denver, wenn es in die Crunch-Time geht, gut, haben wir jetzt gegen Dallas gesehen, dass es auch dann manchmal auch nicht funktioniert. Das war auch eines der schlechtesten Spiele dieses Jahr, obwohl die Zahlen ja trotzdem okay waren von Nikola Jokic. Also was gibt's halt. Ich denke, Boston ist wahnsinnig gut, aber Boston ist, glaube ich, in der ultimativ dann in der Crunch-Time, auch wenn sie auf hohem Niveau sind, eben nicht da, wo Denver ist. Wenn Denver 100% Gas gibt, und das tun sie jetzt, dann sind sie für mich die Nummer 1. Und Boston ist aber nicht weit dahinter. Und dann kommt es wahrscheinlich darauf an, wer, wenn man jetzt sagt, die spielen eine Serie gegeneinander, wer dann wirklich tagesformmäßig die 2% mehr hat und welcher Trainer sich dann vielleicht die eine oder andere bessere Idee einfallen lässt. Aber das ist, also ganz ehrlich, wenn er mich fragt, willst du denn NBA Finals Denver und Boston? Fuck ja, möchte ich sofort. Ehrlich gesagt möchte ich auch, also Medvedev ist mir egal, aber wenn ich jetzt aussuchen könnte, rein basketballerisch, welche Serie will ich sehen, dann ist die Serie Denver gegen Boston wahrscheinlich gefolgt von Denver gegen Milwaukee. Aber das ist die Serie, die ich sehen will. Einfach Denver auf absolut hohem Niveau, Jokic auf Weltniveau, auf fucking, ich meine, ich würde nicht sagen, was war letztens auf ESPN dann, ist der Go-Center jetzt schon, das ist natürlich total wild und schießt vollkommen über das Ziel hinaus, aber Denver mit Jokic auf dem Niveau, in dem Zusammenspiel mit Aaron Gordon, mit Jamal Murray, mit MPJ, mit KCP, da ist einfach, auch wenn es natürlich jetzt von der Bank kommt, nicht so ein Team ist, wo man sagt, das sind ja die 86er Celtics oder so. Ne, aber einfach, wie es zusammenpasst, die Art und Weise, wie sie Basketball spielen, wie unvermeidbar dann oft auch Jokic ist, das möchte ich einfach sehen gegen Gegner auf dem absolut höchsten Niveau. Und das wären halt Boston und Milwaukee für mich. Von daher, das sind meine erste 5 im Sinne von die 5 stärksten Teams der Zeit. Denver, Boston, Oklahoma City, Milwaukee, New York. Aber ich glaube, gerade auf Platz 5, da gibt es so viele Anwärter. Und Richtung Playoffs gucken wir natürlich dann auch, wenn es um die Previews geht, wer schlägt wen etc. pp. Programmhinweise. Und die sind ebenfalls natürlich momentan sehr, sehr wichtig, weil Tiebreaker etc. Deswegen, heute Nacht, 20.03. um 2 Uhr, die Nuggets bei den Wolves. Gerade Nuggets angesprochen. Timberwolves haben Rudy Gobert, immerhin, haben Anthony Edwards. Springt er heute über, oder heute Nacht, über Jokic rüber. Das müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall, das sind ein Spiel, was man nicht verpassen sollte. Dann, 21.03. 0.30 Uhr, die Bucks bei den Celtics. Gerade drüber gesprochen. Sind die Bucks denn jetzt mit Chris Middleton schon so weit? Ich hoffe mal, dass Giannis dabei ist. Ne? Dass sie dann auch den Celtics in Boston es mal besorgen können und sagen können, hey, Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Wahnsinnig interessantes Spiel, glaube ich, auch sehr, sehr aufschlussreich. Dann, 22.03. um 0 Uhr, die Pelicans, gerade schon erwähnt. Vielleicht das Dark Horse Team im Westen gegen die Orlando Magic. Sind die das Dark Horse Team der Eastern Conference? Kann man fast sogar sagen, weil ich meine, dass Boston, was Boston und Milwaukee können, das wissen wir. Was die Cavs und die Knicks können, wissen wir irgendwie auch. Und das läuft ja auch sehr, sehr gut. Was die Sixers nicht können ohne Embiid, wissen wir auch. Da müssen wir abwarten, ob der zurückkommt. Aber Orlando ist Fünfter. Und momentan, ich weiß nicht, ob ihr jetzt Orlando-Fan seid, wenn ja, klopft mal auf Holz. Sieht so aus, ob die vielleicht keinen Heimvorteil unbedingt haben, wo das auch noch eng genug ist mit New York. 41 Siege, 40 Siege. Aber direkt in die Playoffs. Und das ist natürlich ein absolutes Wort. Und da muss man abwarten, was da passieren kann noch. Spielen gute Defense, der Dreier fällt nicht so. Aber auf jeden Fall eine Truppe, die man sich gerne anguckt. Und natürlich auch gerne unsere, sagen wir mal, unsere Wagner-Brüder. Aber um 2 Uhr in der gleichen Nacht auch noch Knicks at Nuggets. Ich habe schon gesagt, die Knicks defensiv gut unterwegs. Reicht es dann auch dann für Jokic und Co.? Auch da natürlich Magic und Knicks. Battle sich um den Platz. Kann beides sehr, sehr wichtig sein. 23. März, 1 Uhr, Pelicans gegen Heat. Auch da, ne? Kann man reingucken. Da sind wir auch dann in der Arena mit dem God Next Trip. Freue ich mich sehr drauf, Zion auch mal jetzt dann live zu sehen. Mal gucken, wie er wirklich dann da wirkt und rüberkommt. Ebenfalls um 1 Uhr aber auch die Cavs bei den Timberwolves. Auch das ist ein Spiel, was sich natürlich lohnt. Auch mit einigen Auswirkungen eventuell auf die Playoffs. Die Timberwolves, wie gesagt, ja, ne? Dreier-Time momentan mit OKC und Denver. Und Cleveland ist auch nur ein Sieg hinter Milwaukee. Ne? Mal gucken. Aber es ist ja Sonntag, nächste Samstag. Von da haben wir auch Primetime-Spiele. Um 18 Uhr das Derby aus New York. Die Nets gegen die Knicks. Dennis Schröder. Das kann man auf jeden Fall sich anschauen. Und dann die Kollegen von RAN fangen um 23.55 Uhr an mit Kings gegen Magic. Auch da, ich sage Sacramento, die kann man sich immer sehr gut angucken. Und vollkommen Kontrast in den Spielstilen zu Orlando Magic. Da gerne einschalten. Und dann am 24.03. genau um 1.30 Uhr dann, stimmt das, Warriors bei den Lakers? Ich glaube ja. Das war aber doch gerade. Habe ich das falsch rausgeschrieben? Kann gut sein. Was auf jeden Fall am Sonntag ist, sind die Sixers gegen die Clippers. Und das ist um 20 Uhr. Warte mal kurz, habe ich einfach hier einfach was Falsches reinkopiert? Ich schaue noch mal kurz ins Internet, weil hier googelt der Chef noch selber. Sonntag. Das war nicht richtig mit Golden State. Aber Sonntag ist wichtig für euch auf jeden Fall, dass ihr euch anschaut. Um 20 Uhr New Orleans in Detroit. Müsst ihr selber wissen, aber ich denke schon, dass man das angucken kann. Das habe ich auch richtig aufgeschrieben. Und dann um 20.30 Uhr die Sixers zu Gast bei den Clippers. Das läuft auch ab 20 Uhr bei RAN. Und um 23 Uhr die Cavs gegen die Heat. Da sind wir auch in der Arena. Guckt mal, ob ihr uns irgendwo sitzen seht. Das lohnt sich sicherlich auch. Und dann am 25.03. um 0 Uhr die Thunder bei den Bucks. Da können sie direkt ausspielen, ne? Wer da im Power-Ranking wohin gehört hätte. Und um 3 Uhr dann die Pacers bei den Lakers. Das sind auch Spiele, die wichtig sind, wenn es um die Playoff-Platzierungen geht. So, und heute, Google des Tages, möchte ich euch, und ich glaube, das Account ist noch gar nicht so alt, und ihr müsstet eventuell auch ein gewisses Alter haben, um zu verstehen, warum ich das hier euch reinspiele ins Google des Tages. Und zwar, Derek Smith ist ein Division 3 Basketballer im 5. Jahr. Das heißt natürlich, der ist schon ein bisschen älter. Ist sicherlich auch niemand, den wir jemals in der NBA sehen werden. Aber ihr könnt ihn auf Instagram sehen. Instagram.com/Derek, D-E-R-E-K, Unterstrich, oder wie ist das? Underscore, D-C-S. Also Instagram.com/Derek. Wie heißt das? Unterstrich heißt das? Weiß ich nicht. D-C-S. Der hat ein Video gemacht. Wenn ihr seht, werdet ihr sehen, ist, da sitzt Isaiah Thomas aus Last Dance. Und spricht im Namen von Jalen Suggs. Mehr verrate ich nicht. Schaut es euch an. Und ich glaube, der Typ scheint auch echt cool zu sein. Vielleicht lohnt sich auch generell ein Follow. Was auf jeden Fall lohnt, dass ihr jetzt nochmal schaut, hey, habt ihr eigentlich den Podcast schon abonniert? Habt ihr eigentlich das Ganze auf YouTube abonniert? Und gerne, wie gesagt, Like, Follow, etc. da lässt. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr noch einkaufen wollt bei uns im Shop, wir haben die DBB-Ausgabe, wir haben die Kobe-Ausgabe, wir haben die 2000er und wir haben Blink noch auf Lager. Von daher, greift gerne zu. Es ist ja auch Ostern, vielleicht ein oder anderen Geschenk machen. Mein Buch Love This Game gibt es natürlich auch überall im Buchhandel. Ich wollte extra mal gucken, ich war hier in der Stadt, der sagt, mit dem Zahnarzt und dann bin ich da kurz noch bei uns da bei Thalia rein. Und die einzige Ausgabe, die es von Love This Game dort gab, ist weg. Ich weiß nicht, ob die gesagt haben, den Schinken kauft eh keiner mehr, das schmeißen wir weg. Ich hoffe mal nicht. Danke an den anonymen Käufer hier in Wolfsburg. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend. Ich mal gucken, ob es heute einen Livestream gibt oder morgen. Mal schauen, was hier noch die Lippe irgendwann sagt. Haut rein, bis dann, euer André. Have another chance after